Einen schönen guten Abend bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute aus Hamburg zugeschaltet ist Frau Dr. Ina Schmidt. Frau Schmidt, sind Sie mit in der Leitung?
Ja, das bin ich. Hallo, Herr Steininger.
Hallo, einen schönen guten Abend aus Frankfurt. Danke, dass Sie dabei sind.
Ja, danke für die Einladung.
Wir haben Sie eingeladen als Philosophin und als eine engagierte Vertreterin einer philosophischen Praxis. Dazu werden Sie uns noch, glaube ich, mehr dazu sagen. Und das Thema, das wir gern mit Ihnen besprechen würden, wäre die Frage nach denkend Leben. Sie haben ja ein Buch geschrieben mit der Fragestellung, macht Denken glücklich? Und in einem kurzen Vorgespräch haben Sie gesagt, Sie würden diese Frage, macht Denken glücklich, mit Ja beantworten. Warum denn eigentlich? Warum würden Sie sagen, macht denn Denken glücklich?
Also einmal aus ganz persönlicher Erfahrung. Also die Momente, die mir manchmal begegnet sind, während ich einen wirklich guten Gedanken hatte oder irgendwo gefunden habe oder im Gespräch verfolgen konnte, die würde ich schon als wirklich glückliche Momente beschreiben. Und die wären mir mit Sicherheit ohne das Denken gar nicht zugänglich gewesen. Und ich bin insbesondere jetzt so nach mehrjähriger Erfahrung auch in diesen ganzen Bereichen immer mehr der Überzeugung, dass es eben ohne das Denken nicht gelingen kann, glücklich zu sein. Also das heißt nicht, dass Denken gleichzeitig die Garantie dafür ist, dass man es dann auch nun wirklich wird. Aber wenn man dann das Glück irgendwo gefunden hat, hat man meistens auch mal einen Moment des Nachdenkens oder des Innehaltens oder des sich Besinnens auf das, was man da eigentlich denkt, hinter sich. Und das finde ich eigentlich sehr sehr schön, um dem Denken auch mal einen etwas positiveren und anderen Anstrich zu geben, als das, was ihm oft so anhaftet.
Mhm. Sie sprechen es ja gerade an, das Denken hat ja durchaus einen geteilten Ruf. Mhm. Also es gibt die engagierten Verteidiger des Denkens, aber es gibt genauso eine Anzahl von Menschen, die eigentlich, jetzt mal überspitzt formuliert, im Denken einer der Übel unserer Kultur sieht, so mit der Ausrichtung, wir leben nicht mehr wirklich, wir nehmen nicht mehr wahr, wir empfinden nicht mehr, wir, wie es so schön heißt, wir leben nur mehr im Kopf, unser Herz ist nicht dabei, unser Bauch ist nicht dabei, wir sind nicht anwesend, wir haben nur Abstraktionen vom Leben, ist da nicht was dran?
Ja, da ist ganz sicher was dran. Also auch das ist natürlich auch eine Erfahrung, die ich auch durchaus gemacht habe, warum ich zum Beispiel auch kein großes Interesse mehr hatte, dann meine philosophischen Ideen oder das, was mir an der Philosophie wirklich auch Freude gemacht hat, in diesem rein akademischen Bereich weiter zu verfolgen, weil ich eben genau da das Gefühl hatte, dass dieses Denken zum Selbstzweck geworden ist, dass es an vielen Stellen eben nicht mehr darum ging, mit dem Denken zu etwas zu kommen, etwas zu erfahren, etwas zu eröffnen, eine Begegnung vielleicht auch von Gedanken zuzulassen, von denen man jetzt nicht zwingend das Gefühl hatte, dass sie in einem und demselben Bereich etwas miteinander zu tun haben könnten. So, wo es eben eine Überspitzung oder eine Vereinseitigung vielleicht auch des Denkens gegeben hat. Das heißt natürlich aber nicht, dass das Problem des Denkens an und für sich sein muss, sondern dass man da manche Dinge einfach auch hat aus dem Gleichgewicht kommen lassen. Und das ist das, was mir einfach am Herzen liegt, auch mit meiner Tätigkeit, für dieses sowohl als auch zu werben und das Denken eben als ein Instrument und als eine wichtige Quelle für das zu sehen, was wir eben vielleicht tatsächlich mit der sinnlichen Wahrnehmung oder mit dem Gefühl erspüren oder auch uns einen Zugang verschaffen können, was dann aber häufig auch ein bisschen im luftleeren Raum bleibt, wenn wir dann nicht anfangen, einen anderen Prozess, also ein Reflektieren über das, was wir da wahrnehmen, anzustoßen.
Jetzt haben Sie ja ein Institut in Hamburg, das nennt sich Denkräume, und Sie haben auch eine gleichnamige Website, die heißt denkräume.net. Mhm. Und auf dieser Website beschreiben Sie das, was ja anscheinend Ihr Anliegen ist, nämlich eine philosophische Praxis.
Genau.
Und Sie schreiben da: Das philosophische Denken bietet Methoden und Perspektiven, um den Dingen auf den Grund zu gehen, um scheinbar Selbstverständliches aufzubrechen und sich dem Wesen der Dinge durch Fragen zu nähern. Das ist eine uralte Tradition und gleichzeitig ein hochaktuelles Instrumentarium, um konkreten Fragen der persönlichen wie der gesellschaftlichen Wirklichkeit neu zu begegnen. Was mir in diesem Satz aufgefallen ist, oder was bei mir den stärksten Eindruck hinterlassen hat, sind die scheinbaren Selbstverständlichkeiten. Mhm. Ist das nicht wahrscheinlich das, was auch Denken letztendlich ausmacht? Ich meine, in einer gewissen Weise können wir sagen, ja, natürlich denken wir. Jeder erwachsene Mensch denkt in einer gewissen Weise. Aber das, was Sie mit Denken im Sinne einer philosophischen Praxis zum Beispiel meinen, ist vermutlich etwas anderes, wenn ich das so unterstellen darf. Ich vermute, es ist auch ein Ausbrechen aus Gewohnheiten.
Ja.
Dinge durch den Gedanken, ja, Sie haben es ja so formuliert, auf den Grund zu gehen und hier einfach das, was wir normalerweise denken, was im Prinzip aber nichts anderes als ein automatisches Ablaufen von gewohnten Gedanken ist, mit einem aktiven philosophischen Aufbrechen unserer Gedankenwelt neu zu beleuchten. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also es ist so ein bisschen so das geistige Licht anmachen und einfach mal schauen, was passiert, wenn ich eben das, was ich glaube, so gut zu kennen. Und das ist tatsächlich manchmal an Dingen ganz gut zu veranschaulichen. Also wenn wir Möbelstücke, wenn wir Gegenstände, von denen wir glauben, wir haben sie schon 100-mal gesehen oder wir laufen jeden Tag an ihnen vorbei, aber wenn wir uns die Zeit nehmen, sie wirklich mal aus einem anderen Blickwinkel oder aus einem anderen Raum oder aus einem anderen, wie auch immer, aus einer anderen Position heraus anzuschauen, dann werden wir eben feststellen, dass manchmal ein und dasselbe so viele verschiedene Facetten hat, dass es manchmal wie etwas ganz anderes wirkt. Und ich glaube, das gelingt eben genauso mit Überzeugungen, mit Weltanschauungen, mit Glaubenssätzen, mit all dem, von dem wir eigentlich, wenn wir so durch unseren normalen Alltag gehen, das Gefühl haben, dass es so nicht anders sein sollte und dass es ja auch immer schon so war und vielleicht hat es auch einen guten Grund, dass es so war. Aber es lohnt sich eben gerade in dieser doch stark um sich greifenden Unzufriedenheit, die man so in diesen alltäglichen Dingen oft spürt, lohnt sich einfach mal dieser Moment, und das ist ja auch das, was ich mit den Denkräumen meine, also einen Raum aufzumachen, in dem das mal möglich ist und wenn es nur für ein paar Minuten am Tag ist. Und da gewinnt eben dieses Denken eine andere Qualität, also eine andere Dimension, aus der heraus wir natürlich auch das, was wir sonst so denken, mal in den Blick nehmen können. Und dann entsteht eben möglicherweise auch etwas Neues oder etwas Bereicherndes oder etwas anderes, ohne dass wir jetzt vieles verändern oder umkrempeln müssen. Und das ist aber eben auch nicht, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist jetzt keine großartige, originelle, neue Idee, sondern das ist eigentlich das, wo ich sagen würde, da geht die Philosophie eben zu ihren Wurzeln, also zu dem zurück, was in der griechischen Antike ganz praktisch als die Philosophie des beständigen Überprüfens bei Sokrates in den platonischen Dialogen immer wieder angeführt wird, eben eine ganz lebensnahe, eine ganz alltägliche, eine ganz konkrete Form des sich immer wieder selber auch reflektierend. Und das ist das, was mir an dieser Stelle so wichtig ist und wo ich glaube, dass wir manchmal in all der Hektik und all den vielen Dingen, die wir so jeden Tag zu erledigen haben, diese Praxis tatsächlich verlernt haben oder eben zumindest ein bisschen aus dem Blick verloren haben.
Sie haben jetzt ja Sokrates selber angesprochen und in einer gewissen Weise kann man natürlich Sokrates sagen, als den Archetyp des philosophischen Denkens und des philosophischen Dialogs verstehen. Und wenn man das Glück hat, Sokrates oder die sokratischen Dialoge zu lesen, die sind ja nicht von Sokrates verfasst, sondern von Plato über Sokrates, ist man ja eigentlich erstaunt, weil das sind eben keine philosophischen Abhandlungen, wie man sie vermutet, wenn man so denkt, was machen denn die Philosophen? Also bei Aristoteles hat man das schon, dass da systematische Abhandlungen in einem sehr wissenschaftlichen Denken führen. Bei Sokrates, der macht ja ganz was anders. Der verwickelt Menschen am Marktplatz in Gespräche und geht eigentlich genau dem nach, was Sie ansprechen, nämlich den Selbstverständlichkeiten, mit denen die Menschen so ihre Gewissheiten des Lebens füllen. Und er macht eigentlich nichts anderes, dafür ist er ja sprichwörtlich bekannt, dass er nachfragt.
Genau.
Und das Aufregende, und das ist wirklich das Aufregende, wenn man so diesen sokratischen Dialogen, wenn man sie nachliest, wie hier ganze Welten aufbrechen, einfach nur durch das denkende Fragen. Ist das die Urform philosophischen Denkens?
Nach meinem Verständnis ja. Also es hat natürlich auch bei den Vorsokratikern und in anderen Kontexten genau diesen Versuch gegeben, den großen Fragen nachzugehen, aber eben in dieser Idee des wirklich praktischen Philosophierens eben auf dem Marktplatz mit Menschen, die möglicherweise noch nie was von solchen philosophischen Kontexten gehört haben und gerade deswegen für Sokrates ja die spannendsten gegenüber gewesen sind. Diese Form des Dranbleibens und des sich auch hin und wieder unbeliebt Machens und dann aber eben dann doch in einer sehr optimistischen Haltung sich auch in diesem aporetischen keine Antwort gefunden zu haben, wieder der nächsten Frage zuzuwenden. Also diese Grundhaltung, die durch diese Dialoge immer wieder durchscheint, ist, glaube ich, genau das, was wir heute oft suchen, wenn wir diese Suche nach dem Glück und die Suche nach dem Sinn und all diese großen Fragen, die mittlerweile ganze Buchhandlungen füllen, wenn es darum geht, sich zu fragen, wie mache ich denn das jetzt eigentlich, dann denke ich, ist das tatsächlich ein guter Ansatz, auch wenn es natürlich am Anfang immer ein bisschen leichter klingt, als es dann tatsächlich ist, sowas in eine Lebenspraxis zu übersetzen.
Wie wird denn so eine Lebenspraxis aussehen? Was wäre aus Ihrer Sicht eine solche philosophische Lebenspraxis? Es ist ja nicht da, würde sich ja nicht darauf beziehen, dass man jetzt irgendwelche Philosophieseminare auf irgendwelchen Universitäten besucht. Das können manche Leute machen, denen es Spaß macht. Ich würde durchaus dazugehören, aber für die meisten Leute wäre das ja nicht unbedingt etwas, was sie ihnen raten würden. Philosophische Lebenspraxis, was meinen Sie damit?
Ja, also es ist sehr, sehr schwierig, weil das, was natürlich in dieser Lebenspraxis so ziemlich das Wichtigste ist, ist es eben inhaltlich offen zu halten. Also jetzt keinen 10-Punkte-Plan aufzustellen und zu sagen, so die und die und die und die Schritte müsst ihr jetzt alle durchlaufen und am Ende seid ihr philosophische Experten, sondern sich eben auf diese ganz ursprüngliche Idee des Hinterfragens im ersten Schritt zu beschränken und sich selbst die Zeit dafür zu nehmen, zu sagen, was ist es eigentlich? Was ist mir im Leben wirklich wichtig? Was ist das Wesentliche? Was halte ich eigentlich von dem ich jeden Tag vielleicht meine Miete bezahle? Was mache ich jeden Tag in meinem Beruf? Was sind die Werte, die ich meinem Leben als Leitlinie gegeben habe? Und vielleicht gelingt es dann auch in so einem ersten Moment schon auf einige Fragen zu stoßen, wo man merkt, wenn ich jetzt ehrlich zu mir bin, dann sind das Fragen, die ich mir nicht traue zu stellen oder die ich vielleicht immer wieder versuche beiseite zu schieben, indem ich mich dann irgendwelchen Dingen mit Dingen beschäftige oder mich davon ablenke. Und dann den Mut zu haben, sich vielleicht sogar im Gespräch mit jemand anderem, der einem möglicherweise da auch noch helfen kann, in diesen Dialog über das, was wirklich das Wesen dessen ist, was für mich wichtig ist, einzutreten. Und sich dabei aber gut zu behandeln, also sich nicht selbst unbedingt Gewalt anzutun und sich hinterher schlechter zu fühlen als vorher, sondern sich so viel zuzumuten, wie es vielleicht auch in dem Moment richtig erscheint. Und das als einen Weg, als einen Prozess anzusehen, den es dann weiter und weiter, und das ist ja auch bei der aristotelischen Philosophie dann ein ganz wichtiger Punkt, den es immer wieder zu üben gilt. Also dass auch diese philosophische Sicht auf die Dinge ein Üben und ein beständiges Dranbleiben ist, ohne dass man selbst sich immer wieder mit dieser Not nach der Lösung oder nach der Richtigkeit oder nach der letzten Antwort unter Druck setzt. Und ich glaube, das ist eben gerade heute sehr, sehr schwer auszuhalten, weil wir eben genau das Gegenteil häufig in unserem Alltag erleben und gewohnt sind und auch oft als das Richtige und das Wahre verkauft bekommen.
Das Gegenteil in der Form von spontan zu reagieren oder das Gegenteil in der Form von meinen Gewohnheiten nachzugehen? Was wäre das Gegenteil?
Das Gegenteil im Sinne von, du musst wissen, was du willst, du musst klar sagen können, was dein Ziel ist, du musst in Bewerbungsgesprächen sagen, wo du in 5 Jahren sein möchtest, du musst Beweise oder gute Gründe, gute Argumente haben dafür, dass das, was du für richtig hältst, eben auch richtig ist. Also es braucht den Anstrich von Objektivität, es braucht immer in vielen Bereichen zumindest hat man den Eindruck, dass so eine Form von Sachlichkeit, also dass man sich selbst ein bisschen aus der Gleichung rausstreicht, dann das ist, was im Gespräch nachher erfolgreich wird. Und da liegen wir natürlich, unterliegen wir einfach auch einem bestimmten Denkduktus, der vielleicht eben in naturwissenschaftlichen Kontexten oder in vielleicht auch sogar in manchen wirtschaftlichen Bereichen durchaus seine Berechtigung hat, der aber eben dann nicht mehr greift, wenn es darum geht, sein Leben oder das eben, was ich gerade beschrieben habe, also diese Suche nach dem, was einem wirklich wichtig ist, wenn man mit diesen Instrumenten sich da auf den Weg macht, dann führt es eben häufig in die Irre.
Lassen Sie mich da auch ein Stichwort aufgreifen. Naturwissenschaftlicher Kontext. Naturwissenschaftlicher Kontext wird ja empfehlen, und ich glaube, das ist auch eine sehr populäre Annahme, als sozusagen die präziseste Form des Denkens heute verstanden. Und naturwissenschaftliches Denken ist das Vorbild der Wissenschaftlichkeit an und für sich. Im angelsächsischen Sprachraum ist es noch schärfer als im deutschen Sprachraum, weil der Naturwissenschaft dann zur Science für sich wird und alles andere ist dann nicht mehr Wissenschaft, also nicht mehr denkende Wissenschaft, sondern in mehr Kunstformen zugerechnet, Humanities, wie das auf Englisch heißt. Und gleichzeitig kommt gerade an dem Punkt die Kritik am Denken. Die Kritik kommt aus mehreren Ecken. Ökologiebewegung, Tiefenökologie. Lassen Sie mich so sagen, wir sehen aus lauter naturwissenschaftlichen Denken im Wald nur mehr Nutzholz und keine Bäume. Stichwort medizinisches Denken. Sobald wir in ein Krankenhaus kommen, sind wir ein Fall und kein Mensch. Das Denken, das ja von seiner Natur her systematisiert, oder zumindest viele Formen des Denkens, neigt natürlich dazu, Naturvorkommnisse wie einen Wald in systemischen Zusammenhängen zu denken, neigt dazu, auch weil es einer gewissen Rationalität entspricht, Menschen in einer Situation wie dem Krankenhaus eben auch als Fall behandeln zu können, um hier durch systematisches Denken helfen zu können. Und es ist ja nicht so, dass die moderne Medizin hier nur Schlimmes baut, die hat ja auch sensationelle Erfolge. Aber trotzdem würde ich sagen, sind beides Krisenpunkte, wo etwas sichtbar wird, das zumindest mit der Art zu tun hat, wie wir denken. Ja. Würden Sie dem zustimmen? Und wo würden Sie die Problematik sehen?
Ich würde dem zustimmen, auf jeden Fall. Ich würde eine große Schwierigkeit darin sehen, dass eben diesem naturwissenschaftlichen Denken selten ein Bewusstsein oder ein wirklicher Umgang mit der Begrenztheit auch eben dieses naturwissenschaftlichen Denkens innewohnt. Also dass vielleicht gar nicht unbedingt die Wissenschaftler selbst sind, die, mit denen ich auch zum Teil darüber versucht habe, mich mal auseinanderzusetzen, die selber häufig sehr wohl in diesem Bewusstsein arbeiten, leben und denken, dass das, was sie forschen, worüber sie forschen, und zwar unter Laborbedingungen, also in ganz klaren naturwissenschaftlich hergestellten Räumen, die nichts mit der realen Lebenswelt zu tun haben, dass die durchaus bereit sind und auch gar keine Schwierigkeiten damit haben, diese Grenzen mitzudenken, dass aber aus welchen Gründen auch immer sich dieses Bewusstsein auf den Weg in das, was wir dann nachher häufig auch im Alltag so als wissenschaftlich geprüft oder wo wir uns auf Studien oder eben wissenschaftliche Erkenntnisse berufen und dann das Gefühl haben, alleine dieser Stempel des Wissenschaftlichen ist Autorität genug, als dass wir uns keine Sorgen mehr machen müssten, dass da ein Bewusstsein fehlt dafür, dass, und Heidegger hat es mal ganz schön gesagt, dass die Wissenschaft eben nur ein Bekundungs-, Zusammenhang unter anderen ist. Und dass es da eine wichtige Aufgabe ist, diese Hierarchien sich wieder ein wenig angleichen zu lassen. Also dass es unterschiedliche Formen und verschiedene Arten der Erkenntnis geben kann, die eben auf demselben Niveau behandelt werden müssten, es aber eben in unserer heutigen, also zumindest hier in unserer Kultur, vielfach eben nicht werden. Und da, Sie haben die Medizin angesprochen, denke ich, ist es aber auch sichtbar, dass sich da einiges bewegt, also dass es da klafft und dass es eine Frage und eine Sehnsucht auch von Menschen gibt, dass sich eben in dieser Systematik etwas verändert, sodass eben auch ein Blick auf den ganzen Menschen wieder möglich wird. Und ich denke, man kann so ein bisschen sehen, wenn man so den Begriff der Geisteswissenschaften, den wir ja nun im Deutschen durchaus haben, wenn man das verfolgt, da gibt es ja genau diesen Versuch, auch dem naturwissenschaftlichen Denken, also den Kriterien, die da zugrunde gelegt werden, etwas anderes entgegenzusetzen. Der Philosoph Wilhelm Dilthey hat das ja Ende des 19. Jahrhunderts tatkräftig versucht mit einem dicken, mehrbändigen Werk über die Einleitung in die Geisteswissenschaften, sich zu überlegen, wie kann man dann sowas wie eine soziale, geschichtliche, gesellschaftliche Welt, in der es um Menschen geht, in der es um Geschichten geht, in der es darum geht, sich Dinge zu erzählen, vielleicht auch einfach nur aus einem Gefühl heraus ein Wissen zu generieren. Wie kann man so etwas dann doch aber auch so aufbereiten, dass es wissenschaftlich vermittelbar wird? Und ich denke mal, dass dieses Prozesshafte, was dem anhaftet, einfach egal, wie lange wir daran arbeiten, weil es nun mal eine andere Art des Denkens ist, was wir in den Geisteswissenschaften brauchen, als dass es in den Naturwissenschaften zugrunde liegt, dass es da nach wie vor nicht die notwendige Akzeptanz gibt, um beide Formen des wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens tatsächlich nebeneinander stehen zu lassen. Und da bin ich gespannt, weil ich schon den Eindruck habe, dass die Begrenztheit dieses rein rational logisch naturwissenschaftlichen Zugangs zu vielen Phänomenen, die uns heute interessieren, einfach dazu führt, dass Fragen gestellt werden, die dann irgendwann tatsächlich eher von den Geisteswissenschaften, vielleicht sogar von der Philosophie, beantwortet werden können.
Aber können Sie uns sagen, was dieses andere Denken des geisteswissenschaftlichen Denkens denn wäre? Die übliche Antwort auf dieses Phänomen, wenn man sich wieder einfach an diesen zwei Punkten von Medizin und Ökologie festmacht, ist ja oft keine Kritik des naturwissenschaftlichen Denkens, sondern eine Kritik des Denkens an und für sich. Und als Alternative wird gesetzt, wir müssen wieder fühlen, empfinden, wahrnehmen, in unserem Körper sein. Das heißt, die Antwort wird oft nicht in einer anderen Form des Denkens gesucht, sondern in einer Alternative zum Denken.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem eher als eine Lösung, weil es dann von einem Extrem ins andere schwenkt, häufig zumindest in der Art und Weise, wie es dann versucht wird zu praktizieren, also sich vom Denken zu verabschieden mag, vielleicht in hochkonzentrierten Momenten der Meditation tatsächlich möglich sein. Ich habe es nicht erlebt bisher, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht das Ziel, weil ich genau in dieser Umbewertung des Denkens oder eben im Umdenken über das Denken einen viel interessanteren und auch vielversprechenderen Weg sehen würde. Weil ich glaube, dass das, was die geisteswissenschaftliche Idee ausmacht, nämlich die Welt verstehen zu lernen über das Denken und nicht erklären zu müssen, ein ganz wunderbarer Ansatz ist, um sich eben auch dieser Problematik, der wir durch manche naturwissenschaftliche Denkweisen eben aufsitzen, dem wir uns entziehen können. Und wo wir dann auch ein Instrumentarium bekommen, zu sagen, dies ist ein Kontext, in dem ist das naturwissenschaftliche Denken ganz wunderbar wichtig, notwendig und muss auch seine Berechtigung behalten, also darf nicht in toto angegriffen werden. Es muss aber eben Bereiche geben, in denen wir uns auf eine andere Art und Weise des Denkens verständigen, die dann sich auch abheben darf von diesem vermeintlich richtigen wissenschaftlichen Denken. Und Karl Jaspers hat es mal sehr schön formuliert in einem Text über die Frage, was ist Philosophie eigentlich, wo er unterschieden hat die Sacherkenntnis, die der Wissenschaft zugänglich ist, also dem naturwissenschaftlichen Denken, und der Seinserkenntnis, die von der Philosophie angestrebt wird. Und da sind wir so ein bisschen wieder bei dieser sokratischen Idee. Also es geht nicht darum, diese Seinserkenntnis am Ende tatsächlich zu besitzen, sondern überhaupt einen Zugang zu diesem Streben danach für sich zu eröffnen. Also die Philosophie heißt ja auch nicht umsonst die Liebe zur Weisheit und nicht das Besitzen der Weisheit, sondern es ist ein Zugeneigtsein zu dem, was ich um mich herum wahrnehme in dieser lebendigen Welt und ein Wunsch danach, es eben mit Hannah Arendt, es verstehen zu wollen. Und das ist etwas anderes, als es eben in Fragmente oder in Disziplinen oder in einzelne Teilbereiche zu zerlegen, um es dann möglichst erklärbar zu machen.
Nee, das kann ich im Prinzip nachvollziehen, wenn ich da, Sie verzeihen, ein bisschen schnottrig nachfragen darf. Mhm. Was soll man denn da anders machen? Ich meine, Sie haben ja hier so ein Begriffspaar schon uns hingestellt, dass auch der Begriffspaar von der Lebensphilosophie ist, also der Unterschied zwischen Verstehen und Erklären. Aber wie soll man sich das vorstellen, dass das ein anderes Denken ist? Was ist hier anders? Und wodurch entsteht hier ein anderer Bezug zum Leben, zur Lebendigkeit, zu uns als Menschsein? Inwiefern ist das eben nicht eine Variante des Denkens, das wir unter dem naturwissenschaftlichen exakten Denken verstehen?
Weil das Verstehen nicht in diese Kategorien des richtig und falsch abgleiten muss.
Okay.
Also wenn ich etwas verstehe, wenn ich meinen Mann verstehe oder meine Kinder verstehe, dann muss ich das nicht zwingend für richtig halten, was sie da tun. Mhm. Aber ich kann es nachvollziehen. Ich habe eine Idee, ich kann mich auch, und das ist vielleicht dann dieser emotionale Zugang, den das Verstehen eben auch braucht, also wo es tatsächlich zu einer Verbindung von Denken und Emotionen kommt, weil eben die Frage ist, ob jede Emotion nicht eigentlich auch aus einem geprägten Denken hervorgeht, aber das ist nochmal eine andere Frage. Aber dass sich eben in diesem Prozess des Verstehens eine sehr emotionale Komponente wiederfindet, die nichts damit zu tun hat, dass ich den anderen von etwas vermeintlich Richtigem überzeugen muss. Es können verschiedene Dinge nebeneinander stehen bleiben. Und dieser Begriff der Hermeneutik, der ja auch aus dieser Idee des Verstehens hervorgegangen ist, der lebt ja geradezu davon, dass wir zwar interpretieren und deuten, also versuchen, den Dingen ihre Bedeutung abzuringen, dass es aber eben nicht darum geht, am Ende zu sagen, du hast den Text richtig verstanden und du nicht, sondern es geht darum, ein sprachliches, eben auch und gedankliches Instrumentarium zu haben, mit dem es mir möglich ist, die Kriterien, wie ich vielleicht zu dieser Interpretation gekommen bin, deutlich zu machen, also auch in einem Gespräch vermittelbar zu machen. Aber sie können trotzdem in ihrer vielleicht sogar Widersprüchlichkeit nebeneinander die gleiche Bedeutung behalten. Und ich denke, das ist ein sehr großer Unterschied, weil es eben eine Vielfalt und auch eine Pluralität von Meinungen zulässt, solange wir uns eben auf einem bestimmten gemeinsamen Weg, auf den wir uns geeinigt haben, in Form von Kriterien darüber auseinandersetzen können.
Schön, das finde ich sehr spannend und ich würde dem gerne nachgehen. Mhm. Weil wenn man diesen zwei Begriffen nachgeht, also dem Erklären und dem Verstehen, dann ist das, glaube ich, auch intuitiv sehr zugänglich, wenn ich ihr Verhalten erklären kann. Kann jeder von uns nachvollziehen, dass dieses Erklären können oder jedes Sie mein Verhalten oder wir eines dritten Verhaltens erklären können, dass wir uns in einen sehr rationalistischen Zusammenhang automatisch bewegen. Also wir erklären Sachzusammenhänge und die kann man dann präzise aufschlüsseln und das ist entweder richtig erklärt oder nicht erklärt oder zu einfach erklärt oder wie auch immer. Aber der Raum, in dem man sich hier begibt, ist ein wirklich sehr auf das rationalistisch fokussierter Raum der Erklärungen. Wenn ich aber sage, ich verstehe dich oder auch ich verstehe dich nicht, ist ein anderer Raum angesprochen. Also dieses jemanden zu verstehen, Sie haben das ja schon mit angedeutet, da ist auch ein Teil dabei, der hat einen emotionalen Bezug. Aber das ist durchaus nicht irrational, in dem Sinn, jemanden zu verstehen, braucht auch ein darüber nachdenken, eben das Vermitteln eines Verständnisses. Aber es ist ein anderer und zumindest für mich nachvollziehbar, ein lebendigerer Bezug zu dem oder derjenigen, was ich verstehe hier. Was macht dieses Verstehen aus? Was für eine Form des Denkens ist das, das sich aufs Verstehen fokussiert? Und ist das wirklich etwas, was auch eine Lösung ist oder zumindest ein Lösungsansatz, wie wir miteinander umgehen? Weil es ist für mich auch durchaus nachvollziehbar, wenn ein Arzt einen jemanden im Krankenhaus immer versteht oder versucht zu verstehen, dass derjenige oder diejenige als Mensch mit in den Blick kommt. Das ist was anderes, als ihn als Kranken erklären zu können. Ist das das, was Sie meinen?
Ja. Also es ist, glaube ich, auch das, was dann eben auf dieser rein sinnlichen Wahrnehmungsebene gespürt wird. Also ohne, dass man das vielleicht tatsächlich in dem Moment versprachlichen muss. Aber wenn ich gerade jetzt in einer Arzt-Patienten-Beziehung, wenn ich das Gefühl habe, es bemüht sich dieser Arzt, mich zu verstehen in meinem, vielleicht, ja, was auch immer dann diese Krankheit ist, also auch wenn es möglicherweise keine richtige Diagnose dafür gibt, aber in dem Gefühl, was ich habe, was mich krank sein lässt, dann ist das etwas völlig anderes, als wenn ich in eine Praxis komme und versucht wird, meine Symptome in irgendein Raster einzupflegen, um am Ende einen Begriff für das rauszubekommen, was mir fehlt. Und dieser Unterschied zwischen diesem rein mechanischen Ansatz, der dann eben auf Menschen übertragen wird und nicht da verbleibt, wo er hingehört, der ist das, was ganz oft eben auch, und das braucht nicht nur beim Arzt sein, sondern das ist in Familien, das ist in der Schule so, das ist in vielen unterschiedlichen sozialen Kontexten, denke ich, immer wieder darauf zurückzuführen, dass gar nicht nach diesem Verständnis für den anderen gefragt oder gesucht wird, sondern dass sich versucht wird, auf einer bestimmten sachlichen Ebene zu einigen, wo man dann das Gefühl hat, wir haben jetzt über alles gesprochen, alle Fakten sind geklärt und jetzt haben wir uns verstanden. Mhm. Dass aber eben trotzdem unter diesen Fakten oder unter diesen Informationen, die man ausgetauscht hat, noch viele, viele andere Dinge möglicherweise völlig unverstanden bleiben, das bleibt wahrscheinlich nicht aus, aber das kommt nicht mal in den Blick. Und wenn wir dann diesen Blick dafür öffnen, dann entsteht wahrscheinlich nicht sofort eine wunderbare Lösung, der wir danach eilen können, aber vielfach entsteht zumindest ein Blick dafür, wo die eigentlichen Fragen oder die eigentlichen Probleme liegen. Also manchmal ändert sich die komplette Perspektive dessen, was wir eigentlich aus dem Weg räumen müssen, um am Ende zu irgendeiner Lösung zu kommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Interessante daran.
Dieser Perspektivwechsel, den Sie hier ansprechen, ich würde dem auch gern nachgehen, weil es ist auch, und vielleicht ist es ja das, was Sie meinen, dass ich auf mein Gegenüber einen anderen Blick bekomme, wenn ich verstehen will. Und vielleicht hat das ja auch was damit zu tun, es gibt so diese schöne Unterscheidung von Martin Buber, eine S-Beziehung zur Welt und eine Du-Beziehung. Mhm. Und ich glaube, dass es was mit dem, was wir gerade ansprechen, zu tun hat. Wenn Dinge, die ein S sind, die so eine Dinghaftigkeit haben, habe ich eine andere Perspektive und eine andere Beziehung drauf, als wenn was auch immer mir als Du gegenübersteht. Und allein diesen Unterschied wahrnehmen zu können, eine S-Beziehung zur Welt zu haben oder auch, ich sag mal, so eine Du-Beziehung zu haben, wir denken ja gerade. Also diesen Unterschied zu verstehen, ist das Teil dessen, was Sie dann auch unter philosophischer Praxis verstehen, dass wir sehen, Moment mal, ich kann mich ja auf die Welt im Anders beziehen, es gibt andere Denkmöglichkeiten, Perspektiven, Bezugsmöglichkeiten, aber genau das, was wir gerade machen, diese Unterscheidungen versuchen, uns zu vergegenwärtigen und im Gespräch irgendwie auch darzustellen, ist ja eine Form des lebendigen Denkens. Ist das, dieses Nachdenken, das, was philosophische Praxis ausmacht?
Ja, also es ist auf jeden Fall, also das, was Sie gerade beschrieben haben, würde ich sagen, ist schon fast dann aber der zweite Schritt. Also dass es im allerersten Schritt wirklich darum geht, und dann ist es vielleicht tatsächlich erstmal sowas wie ein Besinnen, also die platonische Besonnenheit als tatsächliche Tugend ernst zu nehmen, also sich selbst zunächst erstmal zu befragen daraufhin, welche Perspektive habe ich überhaupt, bevor ich sie dann versuche zu ändern. Also kenne ich eigentlich meine Perspektive? Weiß ich, wo ich stehe? Weiß ich, wie ich auf die Welt gucke? Und wenn, wissen es die anderen auch, also spreche ich darüber, vermittle ich das auf irgendeine Art und Weise? Und die Erfahrung, die ich eben häufig auch in Veranstaltungen oder in Seminaren mache, ist, dass viele Menschen damit im ersten Moment nicht besonders viel anfangen können und ein Gefühl davon haben, dass es irgendwie ja alles sowieso klar ist und darüber müsste man ja jetzt nicht viel reden. Und wenn man dann aber anfängt, darüber zu reden, dann verliert diese Klarheit immer mehr an Kontur und dann beginnt eben so ein lebendiger Prozess des Aufbruches, aber eben im Guten. Mhm. Und dann entsteht ein Möglichkeitsraum. Und das entsteht eben häufig dann, wenn man das Denken eben auch tatsächlich in ein Gespräch überführt. Und es muss dann nicht schon irgendwie eine wunderbar überlegte Theorie oder irgendeine eine ausgefeilte Perspektive sein, sondern es muss einfach ein Prozess sein, wie Kleist es gesagt hat, die Verfertigung des Gedankens tatsächlich beim Sprechen über das, was ich vielleicht in der Form auch so noch nie versprachlicht habe, um zu sehen, aha, so ist es eigentlich, aber es könnte ja vielleicht auch ganz anders sein und mein Gegenüber und der Dritte im Raum haben nochmal zwei völlig andere Perspektiven dazu. Und aus all dem, was mir da so begegnet, kann ich dann in dem Prozess eben dieses verstehenden Denkens eine für mich vielleicht neue Perspektive gewinnen. Oder ich sage, ich habe es jetzt überprüft, meine gute alte Perspektive, die ich zwar so vielleicht nicht formuliert hätte, aber die mir doch immer noch sehr richtig vorkommt, die behalte ich bei.
Mhm. Es geht hier ja wieder das, was Sie ganz am Anfang angesprochen haben, das Hinterfragen von Selbstverständlichkeiten. Und Sie haben das auch mit der Formulierung, das ist ja sowieso klar, auch schön umschrieben. Und es ist auch wirklich offensichtlich, dass wenn all die Dinge, die uns sowieso klar sind, ja, und das sind mehr Dinge, als man glaubt, wenn man hier langsamer wird und ein bisschen aus dieser sowieso Klarheit heraustritt und sie anfängt zu hinterfragen, dass hier einfach Dimensionen sichtbar werden, die vorher nicht wahrnehmbar waren, weil sie nicht angefragt wurden.
Ja, die geruht haben.
Und Sie haben es auch richtig gesagt, es ist ja gar nicht der Punkt, dass man nicht am Schluss vielleicht sagt, ja, es stimmt trotzdem. Aber dieses stimmt trotzdem, kommt aus einer viel mehrdimensionalen Wahrnehmung dessen, was ist, als das ist sowieso klar. Man könnte sogar überspitzt sagen, dieses ist sowieso klar, ist eine nulldimensionale Wahrnehmung, weil ich ja nicht mehr wahrnehme, warum was sowieso klar ist. Es ist einfach so, Punkt. In dem Augenblick, in dem ich einfach mit den Atem nehme, es zu befragen, entsteht etwas.
Genau, was noch dazu kommt, und das ist eben auch eine wichtige, vielleicht noch wichtige Ergänzung, in dem Moment entsteht ein Bewusstsein auch dafür, dass ich etwas mit dem, wie es ist, zu tun habe. Mhm. Dass also die Dinge nicht einfach nur so sind und ich bin auch da, und marschiere dann möglicherweise aber eben an den Situationen vorbei und kann, und das ist eben auch ein ständiger Konflikt, kann ohnehin nichts ändern, weil die Dinge eben so sind, wie sie sind. Sondern es entsteht durch diesen Versuch eben des verstehenden Denkens auch eine andere Idee der Bezogenheit. Also die Dinge sind so, weil ich sie so verstehe. Oder weil ich in Bezug zu ihnen stehe auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist natürlich, das ist vielleicht jetzt kein gutes Beispiel dafür, wie eben ein naturwissenschaftliches Experiment verläuft, wobei das natürlich sogar auch, wenn man jetzt in die Quantenphysik geht, sogar auch noch eine Berechtigung hätte. Aber wenn ich eben diesen Gedanken tatsächlich auf eine soziale Beziehung beziehe, dann hat es natürlich etwas damit zu tun, wie die Dinge in meiner Familie laufen, weil ich so bin, wie ich bin, weil ich die Perspektive habe, die ich habe. Und ich bin in der Lage, an dieser Beziehung, an dieser Situation etwas zu verändern, indem ich mir eben diesen Moment des Verstehens nehme und mir überlege, wie viele vielleicht unterschiedliche Positionen innerhalb einer Familie Platz haben können, ohne sich permanent auf eine richtige Position einigen zu müssen. Mhm. Und das ist natürlich eine unglaublich hohe Kunst, aber es ist etwas, es ist ein anderer Weg.
Und es ist ein Weg, der eigentlich unheimlich viel verlangt. Weil ich glaube, es ist ja auch einsichtig, dass die Selbstverständlichkeiten, die wir haben, uns ja auch beschützen.
Ja.
Weil hinter den Selbstverständlichkeiten, ich sag's mal so salopp, lauern ja Abgründe. Dinge könnten ja ganz anders sein und es könnte auch einfach auf eine unbekannte Weise sein, die eben selbstverständlich durch die Welt gehen, nicht mehr so selbstverständlich sein lässt. Das heißt, unsere Gewohnheiten haben ja auch was damit zu tun, uns Sicherheit im Leben zu geben. Und das ist ja nicht nur was Schlechtes. Also permanent alles zu hinterfragen, da kommen wir wieder auf die ganz Anfangsfrage zurück, macht Denken glücklich, könnte uns ja auch, und das ist wieder dann Philosophen nachgesagt, in so eine denkende Lähmung führen, wo ich zwar alles in Frage stelle, aber halt als völlig lebensunfähig dann irgendwie ja Fragen stelle. Das werden Sie aber wahrscheinlich nicht mehr.
Ja, aber es ist also sehr schön, dass Sie da noch drauf zu sprechen kommen, weil das ist natürlich eine große Gefahr und es wird ja auch gerade den Philosophen nicht zu Unrecht nachgesagt, dass sie da sich häufig zu sehr in diese Praxis verstricken und am Ende keinen Boden mehr unter den Füßen haben, auf dem sie einigermaßen sicher stehen können. Und auch da gefällt mir eben auch von Martin Heidegger der Begriff der Bodenständigkeit nach wie vor sehr gut, der eben genau sagt, das ist das, was wir uns eben auch in dieser fragenden Haltung zur Welt immer wieder bewahren müssen, dass wir also eine Selbstständigkeit, aber eben auch eine Bodenständigkeit für uns sicherstellen, von wo aus wir dann diese Fragen stellen können. Und die hat mit Sicherheit sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir uns eben auch ganz bewusst von dieser Art zu denken. Mhm. Wir haben das ja zwischenzeitlich auch kurz unterschieden. Also es ist diese alltägliche Form des Denkens gibt, denke ich darüber nach, was ich einkaufen muss oder was ich noch zu tun habe oder wie ich meine Kinder am besten von der Schule abholen kann. Also all diese Dinge sind ja durch ein anderes Denken unterfüttert als eben das, worüber wir jetzt die letzte Zeit gesprochen haben. Und zwischen diesen verschiedenen Formen des Denkens wechseln zu können und eben auch dafür zu sorgen, dass es in meinem Leben einen Bereich gibt, der wirklich lebendig ist und nicht nur durch das über das Leben nachdenken bestimmt ist, der führt, denke ich, zu dem einzig möglichen Fundament, auf dem man dann eine so wirklich lebendige Lebenshaltung im philosophischen Sinne auch entwickeln kann. Und auch das ist also, ich glaube, wenn ich meine Familie nicht hätte, dann würde ich in manchen Stellen eben tatsächlich auch den Boden unter den Füßen verlieren und bekomme da sehr oft und sehr deutlich vor Augen geführt, wo da dann eben auch die Grenzen des über die Dinge Nachdenkens einfach jetzt auch angebracht ist.
Ich würde gern diesem bodenständigen Denken nochmal nachgehen wollen, wo Sie Heidegger zitiert haben, wo sich natürlich die Frage stellt, ja, auf welchem Boden steht man denn hier? Mhm. Und hier etwas mal in unser Gespräch reinbringen, was mich einfach interessiert, wie Sie darauf reagieren würden, weil der Kontext dieser Sendung von Evolve ist natürlich auch, zumindest dem Anspruch nach, ein spiritueller Kontext. Und ist es nicht so, dass dieses philosophische Fragen entweder in eine Bodenlosigkeit fällt, die auch leicht eine nihilistische Note bekommt, oder in etwas, wo ich sage mal, ein tiefes Vertrauen eine Grundlage ist, die es erlaubt, auch alles in Frage zu stellen. Dieses Vertrauen, ob man das jetzt spirituell nennt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber das meine ich. dass hier ein Vertrauen da ist, das erlaubt, und es hat letztendlich ein Vertrauen mit dem Leben selber zu tun, das erlaubt wirklich, einfach auch Dinge, Selbstverständlichkeiten hinterfragen zu können, ohne dann einfach auseinanderzufallen, im schlechten Sinn auseinanderzufallen. Ist das dann auch der Boden, von dem aus man wirklich auch sagen, alles befragen kann? Oder auf welchem Boden steht man da, ohne hier in diese Praxis zu gehen, die es eben auch gibt, wo Philosophie wirklich eine Form von reiner Dekonstruktion und auch von Lebensunfähigkeit wird?
Ja, es gibt ja von Nietzsche, das habe ich am Ende des Buches, bin ich auch kurz noch darauf eingegangen, gibt es diesen Begriff des Amor Fati, also die Liebe zum Schicksal. Und Nietzsche ist ja nun alles andere als ein Mensch gewesen, der so auf metaphysische Glaubenssysteme oder gar religiöse Ideen viel gehalten hat. Und der trotz allem, wird es ja auch nachgesagt, dass er der letzte große Metaphysiker dann am Ende doch gewesen ist. Also am Ende genau dieses Vertrauen seinen Gedanken zugrunde gelegt hat und es eben als eine Form der tragischen Weltanschauung beschrieben hat, die in der Lage ist, mit dieser unglaublichen Ambivalenz umzugehen. Mit diesem eigentlichen Wissen um die eigene Endlichkeit, um die eigene manchmal Ratlosigkeit, um die Unvollkommenheit vielleicht auch dessen, was ich zu denken imstande bin, und diesem trotzdem, diesem Glauben daran, dass es einen Wert hat, sich zumindest auf den Weg zu machen, sich mit all diesen Dingen, diesen Perspektiven, diesen Möglichkeiten der Suche nach Verstehen zu beschäftigen. Und dass es aber etwas ist, was wir da als Ergebnis erwarten können, was wir eben dann nur als ein Gefühl, als ein Gefühl von Sicherheit, von Vertrauen, von Sinn vielleicht in uns wiederfinden können. Und dass das dann auch die einzige Möglichkeit ist, die wir haben, um eben diese Frage zu beantworten, stehe ich dann eigentlich auf dem richtigen Boden? Also fühlt es sich für mich an? Fühlt es sich richtig an? Fühlt es sich nicht richtig an? Und wenn nicht, warum nicht? Also wie gehe ich dann aber mit diesen Fragen weiter um? Und da entsteht dann eben genau wieder dieser Zweiklang aus Denken und Wahrnehmen und Denken und Wahrnehmen und diesen Wechsel zwischen diesen beiden oder diesen unterschiedlichen Formen, die das Denken eben für uns möglich macht. Und ich bin eben der Überzeugung, und das teilen mit Sicherheit nicht alle Philosophen, aber dass wir diesen inneren diese innere Stimme oder diesen Maßstab in uns haben, der uns sagt, dass wir jetzt in diesem Moment an der richtigen Stelle sind oder eben gerade nicht. Und dass es aber nichts ist, wo man dann ein Leben lang stehen bleibt, sondern dass es sich dann auch um eine Entwicklung handeln muss, die Schritt für Schritt in welche Richtung auch immer geht. Und wir uns häufig aber deswegen auch so schwer damit tun, weil wir tatsächlich in dem dann auch zu kritisierenden Denken verhaftet sind, dass uns eben genau diese Prozesshaftigkeit als Widersprüchlichkeit oder als eben nicht wissen, was man will oder als Scheitern oder was auch immer verkaufen will.
Sehr spannend. Jetzt sind wir in der Zeit schon wieder fortgeschritten. Ich würde gern in den letzten Minuten auch noch kurz Raum machen für Beiträge von unseren Hörerinnen und Hörern. Ganz kurz die Einwahlnummern, unter deren Sie uns anrufen können. Das wäre in Deutschland 0201 545 99 800. In der Schweiz 041 51 26 012. In Österreich 01 22 97 303. Und dann gibt es drei Hürden, die Sie nehmen müssen, wenn Sie sich eingewählt haben. Es gibt einen Konferenzraum, der hat auch eine Nummer. Der hat die Nummer 77 58 0, gefolgt von der Raute-Taste. In diesem Konferenzraum haben Sie dann einen Einwahlcode, der heißt 12 12 12. Und wenn Sie im Konferenzraum sind und sich zu Wort melden wollen, drücken Sie noch die Tastenkombination Stern 1, dann sehen wir Sie am Bildschirm, dass Sie sich hier einwählen wollen mit Stern 1. Sie können uns natürlich auch, wie immer, ein E-Mail schicken. Das E-Mail, E-Mail-Adresse kontakt@radio-evolve.de. Es haben uns auch schon einige E-Mails hier erreicht und ich möchte gerne auch mit den E-Mails anfangen. Da fragt eine Hörerin: Guten Abend, die philosophische Lebenspraxis, die ihr beschreibt, scheint mir vor allem auch deshalb Sinn zu machen, weil sie unsere Fähigkeit stärkt, uns in einer sich veränderten Welt zu orientieren, weil wir uns darin über nichts als fix und unveränderlich sehen. Mit vielen Grüßen. Würden Sie dem zustimmen, Frau Schmidt?
Ja, ich glaube, dass das, was wir darin üben können, also solange wir eben das Gefühl haben, dass es uns tatsächlich auch gut tut, also wir uns nicht auflösen oder in irgendeinem Verfall das Gefühl haben, dass es uns beginnt, Angst zu machen, ist eben eine Form von Flexibilität, die aber in dem Tempo voranschreitet, dass wir weiterhin bestimmen können. Also dass ich nicht an irgendeinen hastigen Lebenslauf oder an vorgegebene Dinge, die wir im Leben erreichen müssen, orientiert, sondern die uns eben in die Lage versetzt, unseren eigenen Rhythmus, unser eigenes Tempo zu wählen. Und diese Möglichkeit schafft, glaube ich, unglaublich viel Souveränität und Sicherheit eben mit dem Gefühl, dass um einen herum das Tempo oder die Anforderung oder der Druck oder was auch immer beständig steigt. Und das, glaube ich, das wünschen wir uns alle ein bisschen besser bewältigen zu können.
Dazu passt vielleicht auch eine Frage, die ein Hörer stellt, und das ist prinzipiell eine spannende Frage. Der Hörer schreibt hier: Würden Sie zwischen oberflächlichem und tiefem Denken unterscheiden? Und was wäre dieser Unterschied?
Ja, also ich glaube, ich habe jetzt diese Begriffe in der Form so noch nie gewählt, aber ich glaube, es ist auch sehr schön, weil es sehr anschaulich ist. Also das oberflächliche Denken wäre vielleicht das, was wir im Gespräch auch so als dieses alltägliche Denken beschrieben haben. Also als ein Denken, das uns so durch die Anforderungen des normalen Lebensalltags bringt und was eben dadurch auch seine absolute Berechtigung behält. Und das tiefe Denken wäre dann genau das, was in diesem oberflächlichen Denken hin und wieder mal so eine Bohrung nach unten vornimmt und sich selbst stoppt in seiner Oberflächlichkeit und sich eben auch sicher ist, und das ist ja das, worum es mir geht, sich sicher ist, zu wissen, wann das eine von dem anderen auch mal wieder abgelöst werden muss. Mhm. Und dass wir darin eben eine gute Wahrnehmung dafür haben, dass wir beide Weisen des Denkens für uns wunderbar nutzen können.
Mhm. Jetzt haben wir eine Frage, die geht, glaube ich, wieder so in diese Richtung, die ich auch mit der Frage nach der Spiritualität versucht habe anzuschneiden. Und ich finde es ja auch spannend, sich wirklich anzusehen, inwiefern eben tiefes Denken, um mit der vorhergehenden Frage, mit der Wortwahl nochmal zu bleiben, ja auch, und da gibt es ja genügend Beispiele, wie tiefes Denken auch in die Verzweiflung führen kann oder auch in eine gewisse nihilistisch-zynische Grundhaltung, dass alles sowieso irrelevant ist. Und die Frage, die hier ein Hörer auch in diese Richtung schreibt, der schreibt sehr interessante Gedanken, die Sie in dieser Sendung haben. Was ist das, was Sie als etwas bezeichnen, das wir fühlen können, das uns eine tiefere Sicherheit gibt, wenn ich Sie richtig verstanden habe?
Ja, Sie haben, denke ich, den wichtigen Begriff dazu genannt. Das, was wir dann fühlen oder das, worin wir uns sicher sind, ist dieses Vertrauen darin, dass es etwas gibt, auf das wir uns auf welche Weise auch immer verlassen können, im Sinne eines Sinnzusammenhangs, der möglicherweise für uns eben nicht erklärbar ist, der auch nicht zwingend ein göttlicher sein muss, aber der vielleicht so im Sinne der Stoiker eine Art Vernunft hinter den Dingen zulässt, ohne dass ich aber mich dieser Last ausgesetzt sehe, das erkennen oder erklären oder eben mit meinen Fähigkeiten des Denkens erläutern zu müssen. Und trotzdem, und das ist natürlich, was ist eine Erfahrung, über die sich nur austauschen lässt, da gibt es eben dann keinen theoretischen Zugang mehr, dass wir dieses Gefühl, dass es solche Momente gibt, in denen es eine Gewissheit gibt, die nichts damit zu tun haben, dass wir sie uns erdacht oder erarbeitet oder erklärt haben, dass wir dieser Frage vielleicht öfter nachgehen, was sind das für Momente, was ist es eigentlich, was mir diese Gewissheit verspricht, mit wem teile ich sie vielleicht, und wie kann ich dafür sorgen, dass dieses stärkende Element in meinem Leben einfach vielleicht eine noch tragendere Rolle bekommt.
Da muss ich jetzt aber auch nochmal nachfragen, weil Sie von Gewissheit sprechen. Woraus ergibt sich diese Gewissheit? Ist das eine Gewissheit, die sich denkend erschließt, oder braucht es hier andere Fakultäten, aus denen sich diese Gewissheit ergibt?
Ich glaube, diese Gewissheit ist nicht darauf angewiesen, einen bestimmten Kanal zu haben. Also vielleicht ist es tatsächlich, dass es auch in der Philosophie manchmal als dieser Moment der Existenz beschrieben wird. Mhm. Und zwar ohne jetzt diese ganze Krisensituation der Existenzphilosophie mit ins Boot zu holen, sondern einfach einen Moment, in dem wir das Gefühl haben, es erschließt sich für uns etwas, dessen wir uns sicher sein können. Also es gibt ja diese Idee der Lichtung, oder es gibt auch das, was als Wesensschau oder als Schauung oder als so wirklich Momente, in denen wir aus einem intuitiven Zugang zu den Dingen heraus ein Gefühl von Richtigkeit haben. Mhm. Und das hat dann nichts mit Wahrheit zu tun oder eben mit wissenschaftlicher Erkenntnis, sondern etwas, worauf wir unser Leben gründen mögen. Mhm. Und diese Form stiftet für den Einzelnen eine Form der Sicherheit, die ich jetzt Gewissheit genannt habe, aber die jetzt nichts damit zu tun hat, dass ich etwas Bestimmtes weiß, sondern dass ich etwas Bestimmtes erlebt habe.
Sie würden es ja auch sicher nicht jetzt als eine metaphysische Gewissheit beschreiben. Würden Sie mir trotzdem zustimmen, dass diese Gewissheit, oder zumindest wenn man es nicht so absolut formulieren will, dieses Vertrauen, doch auch eine wichtige Voraussetzung ist, um überhaupt tief denken zu können, ohne an diesem tiefen Denken auch zu zerbrechen.
Ja. Ja, das glaube ich. Also ich glaube, es gibt natürlich sehr unterschiedliche Motivationen, gerade sich auch in dieses Philosophiefeld vorzuwagen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich eben auf einer sehr wissenschaftlichen Ebene zu halten, also sich über das, was andere Philosophen gesagt und getan und geschrieben haben, auseinanderzusetzen und da zwar in auch eine Form der Tiefe vorzudringen, die aber nicht so bedrohlich wirkt. Ja. Aber sofern wir denn uns wirklich in Bezug, also ganz in persönlichen Bezug zu diesen Fragen stellen, glaube ich, dass es sehr wichtig ist, sich auch zu überlegen, wie viel davon will ich eigentlich aushalten und wie viel kann ich aushalten und wo ist es dann eben, das habe ich am Anfang ja auch schon kurz gesagt, wo ist es vielleicht für den Moment dann auch einfach gut und wo muss ich meine Komfortzone jetzt mal nicht verlassen und bleib in meinen Gewohnheiten und vielleicht sieht es einfach im halben Jahr oder in 3 Wochen oder im nächsten Jahr anders aus. Mhm. Und trotzdem ist es eben eine andere Situation, sich bewusst dafür zu entscheiden, den nächsten Schritt nicht zu gehen, also zu tun, als gäbe es diesen Schritt nicht.
Okay. Die nächste Frage, auch von einer Hörerin, geht in eine ganz andere Richtung. Ich glaube, das ist auch eine sehr spannende Fragestellung. Sie schreibt, mich würde interessieren, ob Sie Denken als etwas sehen, das wir alleine für uns machen, oder gibt es auch eine Form von gemeinsamen Denken in einem gemeinsamen Denkraum?
Ja, also das gibt es auf jeden Fall und das ist auch etwas unglaublich Interessantes und Spannendes mitzuerleben, weil mir gefällt sehr häufig an dieser philosophischen Arbeit genau dieses gemeinsame Denken, dieses sich darauf einlassen, mit einem Thema, mit einer Überschrift, mit einer Frage vielleicht in einen Raum, in eine Gruppe zu kommen und eigentlich nicht zu wissen, was damit passiert. Weil das ist auch einfach meine Erfahrung, dass egal in welchen Situationen ich auch möglicherweise ein ganz ähnliches Thema oder sogar den gleichen Vortrag in den Raum stelle, dieser gemeinsame Denkprozess, der dann in Gang kommt, macht aus dem immer etwas völlig anderes oder etwas ganz Eigenes. Und das ist, glaube ich, auch eben eine Form von Erlebnis oder erlebtem Denken, das sehr häufig wie eine Inspiration wirkt, gerade weil wir dann damit auch nicht so alleine sind und weil es etwas ist, was wir teilen können mit anderen.
Frau Schmidt, wir sind auch am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ich darf mal ganz kurz Ihre Website erwähnen. Das wäre www.denkräume, Denkräume mit AEU geschrieben, .net. Sie haben auch mehrere Bücher geschrieben. Das Buch, das ich gerade von mir liegen habe, ist Macht Denken glücklich. Und ich glaube, dass wir diese Frage hier auch in dieser Sendung mehrmals umkreist haben, vielleicht auch mehr als nur umkreist haben. Ich glaube, was wir klären könnten, ist, dass das Denken, ich würde mal sagen, lebenswichtig ist, um wirklich auch in die Tiefe des Menschseins gehen zu können. Herzlichen Dank für Ihre Gedanken und auch herzlichen Dank für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie sich mit den E-Mail-Fragen hier so rege beteiligt haben. Wir hatten hier noch einige Fragen, die jetzt nicht mehr zum Zug kommen. Auch danke dafür und einen schönen guten Abend hier aus Frankfurt.
Ja, danke Ihnen auch.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.